Bündnis 90 Die Grünen Recklinghausen, der Podcast.
Ja, hallo zusammen.
Hi.
Hallo Maja. Auch wenn wir uns den ganzen Tag über schon gesehen haben, mehr oder weniger.
Ja, heute war ein sehr corona-politisch aktiver Tag.
Auf jeden Fall, ja. Den ersten Termin hatten wir schon um 9 Uhr.
Genau, das ist eigentlich auch selten. Also es ist ja eigentlich eher so, dass Kommunalpolitik nachmittags bis abends stattfindet.
Außer, also wir hatten heute Morgen Kreistag und Kreisausschüsse und der Kreistag sind in der Regel schon morgens, gibt ein paar Ausnahmen. Ich glaube, du bist ja auch im Schulausschuss, der ist ja nachmittags, meine ich.
Ja, der ist so 16 Uhr und der Umweltausschuss, in dem ich auch bin, ist so 14 Uhr.
Ja. Also ich bin in Feuerwehr und Bauordnung, die sind beide immer morgens um 9, 10
Echt?
Uhr.
Echt? Oh, ja. Okay.
Aber habe ich mit Absicht gemacht. Also ich habe lieber morgens die Termine und kann dann in den Alltag starten.
Ja, ist natürlich, aber ist irgendwo so auch außergewöhnlich. Also weil wir es auf städtischer Ebene ja gar nicht so kennen, ne? Deswegen
überrascht mich das. Genau, also wahrscheinlich ist das extra so, weil wenn beides parallel wäre, wäre ja schlecht, weil ja viele doch auch in beiden Gremien vertreten sind.
Ja.
Und man muss schon sagen, morgens ist natürlich extrem arbeitnehmerinnenunfreundlich.
Ja, genau.
Also ich kann das ganz gut wegen meiner Wechselschicht und du aktuell noch wegen deinem Studium.
Ja. Ja, ich meine, man wird ja auch freigestellt. Also man kann natürlich darum beten und so, aber es ist natürlich Einschränkung irgendwo
trotzdem. Genau, also gerade wenn andere Menschen darauf angewiesen sind, dass du da bist auf der Arbeit, kann es natürlich für schlechte Stimmung sorgen.
Ja, wenn dann man darfst nicht vertreten
du,
muss.
Genau,
ja.
Du darfst da gehen, aber ob du das da gerne musst. Aber wir kommen gerade ganz schön vom Thema ab. Eigentlich wollte ich mit dir kurz über den Kreistag heute sprechen.
Mhm.
Was war so dein Highlight heute?
Also weiß ich nicht, ob es das gab. Ja gut, man kann das ja positiv umdrehen. Das Highlight war, dass alle demokratischen Fraktionen wieder so zueinander gestanden haben und da auch nicht abgekehrt und abgerückt sind, auch die rechter Positionierten, also die konservativen Parteien, wir standen alle beisammen und es gab auch einige tolle Redebeiträge, also da wurden schon, sonst ist es ja auch manchmal, dass da nicht so viel Diskussion passiert, aber doch, diesmal waren auch feurige Reden dabei.
Ja, also du beziehst dich wahrscheinlich auf den Punkt Trierer Erklärung, den ja verschiedene Kommunen verabschiedet haben, wir haben ihn ja auch auf städtischer Ebene schon verabschiedet und heute wurde er halt auch im Kreis verabschiedet. Und gerade die AfD-Fraktion hat natürlich wieder versucht, viel zu relativieren und die Trierer Erklärung schlecht zu machen. Und da haben sich dann aber tatsächlich alle politischen, demokratischen Kräfte gegen erhoben. Auch die CDU, der Fraktionsvorsitzende der CDU hat auch sehr markige Worte gefunden, weil ich auch beeindruckt, wie deutlich und klar er dann doch da zur Sache ging.
Ja, und die Trierer Erklärung ist einfach, um sich nochmal deutlich gegen den Rechtsextremismus zu positionieren und eben für demokratische Werte und hat eben die ganzen Demos gegen rechts aufgenommen und wollte das dann auch so ein bisschen, finde ich, so ja, ins Parlament bringen und dass das da auch nochmal so bestätigt wird.
Ja, dann ein Punkt, der vielleicht auch nochmal in der Zeitung thematisiert wird oder wo ihr zu Hause auch schon was von gehört habt, war ja die Bezahlkarte für Geflüchtete. Die FDP-Fraktion auf Kreisebene wollte das gerne einführen. Wir Grüne haben da relativ schnell reagiert und einen Gegenantrag zugestellt und haben gesagt, ja, aber sollten doch die Städte für sich machen. Und ist ja erstmal gar nicht so extrem notwendig aus unseren Augen. Muss auf jeden Fall gut überdacht werden. Und eigentlich hatten wir uns da jetzt auf eine Diskussion vorbereitet. Und dann hat aber der Landrat gesagt, ja, wir verschieben das mal in die Ausschüsse, weil eigentlich sind wir da als Kreis gar nicht so zuständig für. Wir arbeiten das immer sachlich auf und dann wird das mal im Ausschuss debattiert und diskutiert.
Ja, der Antrag war eigentlich eben hinfällig.
Wo ich ein bisschen geschockt war, also man kommt da dann morgens in den Kreistag und dann gibt es diese Tischvorlagen, wenn Anträge oder Anfragen relativ spontan gestellt worden sind. Und da gab es eine Anfrage von der CDU und von der SPD. Und CDU, okay, gut, kann man mit rechnen. Dass die SPD da drunter stand, hat mich sehr schockiert. Und zwar ging es darum, dass wohl ich habe davon jetzt ehrlich gesagt nichts von mitbekommen, in Thüringen wird wohl diskutiert, AsylbewerberInnen, die irgendwie arbeiten oder Arbeit verweigern, 200 € gestrichen werden soll.
Leistung zu kürzen.
Genau, Leistung zu kürzen. Und die wollen gerne wissen, welche Hintergründe das sind und welche Handhabe wir hier vor Ort haben. Und ja, genau, also es wirkte schon so in die Richtung, wir wollen das auch. Mhm. Und da war es eine analytische Auflistung auch von der Kreisverwaltung, was da alles hintersteckt. Da wurde dann auch gar nicht mehr drauf eingegangen. Aber dass die SPD so eine Anfrage stellt, nach dem Motto, ja, wie können wir Leistung kürzen, da war ich doch sehr irritiert von, muss ich sagen.
Ja, ich finde es auch immer schwierig, weil das ist ja eben wie so ein Framing von der AfD wieder.
Ja, absolut.
Und dann dieses sich für sich einzunehmen, es hat sich doch schon gezeigt, dass wir uns eigentlich stärker davon abgrenzen sollten und ganz eigene Worte vielleicht finden sollten und auch eigene Maßnahmen und nicht so auf dieses Spiel überhaupt uns einlassen sollten.
Ja. Also die CDU, die benutzt das ja gerade total, ne? Gerade auf Bundesebene. Die sind ja voll hinterher, jetzt auch wieder Bürgergeld soll ja umgeändert werden und umbenannt. Das ist irgendwie gerade so das einzige Thema, wo sie sich drauf fixieren. Und wie gesagt, ich fand es schade, dass die SPD da so mit auf Thema anspringt. Dabei haben wir noch ganz andere Probleme vor uns. 2026, OGS-Pflicht, offene Ganztagsschule. Du als stellvertretende Schulausschussvorsitzende, sowohl auf Kreisebene als auch auf städtischer Ebene, erklär doch mal, was OGS ist.
Ja, genau. Also OGS ist ja nur auf städtischer Ebene von Belang. Und es ist ja so, der Bund hat damals diesen Beschluss gefasst, dass es doch eine Pflicht oder ein Recht auf diesen Platz gibt, dass jedes Kind dann irgendwann 2026 ein Recht auf einen Ganztagsplatz hat und der auch einklagbar ist. Und wir als Stadt müssen das jetzt umsetzen und geschafft bekommen, dass es eben diese Plätze auch überhaupt gibt. Und leider kommt vom Land, wo ja auch die Bildungspolitik liegt, nicht viel. Es gibt da ja quasi fast so nur so Informationen, aber keine richtigen Gesetze, keine Ausgestaltung. Wie soll dieser Ganztag überhaupt aussehen? Ist das eine reine Betreuung oder ist das auch ein Lernort? Welche qualitativen Standards stecken da überhaupt hinter? Gibt es einfach Mindestanforderungen, wie groß sollen die Gruppen sein oder beziehungsweise wie klein, dass man da nichts überschreitet. Und das wird anscheinend bisher jeder Stadt selbst überlassen. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen eigenen Plan machen. Und da sind wir auch ganz gut dabei. Letztes Jahr im Sommer gab es da schon sehr intensive Gespräche. Und jetzt ja auch wieder gerade akut. Und aus unserer kommunalen Sicht sind da eben gerade zwei Probleme. Das Personal. Wir sind ja mit den Trägern zusammen, die das Ganze ja verwalten und die müssen sich ja um das Personal kümmern. Wir ja, engagieren die Träger ja.
Wir bezahlen das Personal.
Ja, genau. Wir bezahlen quasi die Träger, dass die das dann alles wieder umleiten und ja. Und trotzdem ist es natürlich schwierig mit dem Fachkräftemangel, einfach, dass wir dieses Personal bekommen, das ja auch teilweise qualifiziert sein soll. Also Erzieherinnen werden für den Ganztag ganz dringend gesucht. Und wir brauchen natürlich auch Räume, weil unsere Schulen sind ja viele alte Gebäude und die sind jetzt nicht unbedingt dafür ausgerichtet, dass da eben sowohl Unterricht als auch so ein ganzer Ganztag stattfindet. Und da haben wir mittlerweile so ein Konzept, das nennt sich Heimaträume. Da werden dann tatsächlich auch die Klassen eben als Ganztagsräume nachmittags genutzt. Und bisher funktioniert das wohl auch ganz gut.
Genau, noch ganz kurze Erläuterung, falls jemand noch nicht so wirklich weiß, was OGS ist. Also OGS ist dafür da, wenn der Schulunterricht endet, dass die Kinder trotzdem in der Schule bleiben können und betreut werden.
Genau, das geht dann so bis 16 Uhr.
Ja. Genau. Und wir hatten einen Austausch mit den Trägern, die quasi diese OGS übernehmen. Und die haben da so ein bisschen anklingen lassen, dass es früher eher darum ging, qualifizierte Betreuung zu machen, dass die Kinder da vor Ort noch was lernen und sich auch weiterbilden können in der Zeit. Aber aufgrund, dass es halt immer mehr Schüler und Schülerinnen gibt, die dieses Angebot annehmen, diese Qualität immer weiter abnimmt und es fast schon nur eine Art einfache Betreuung ist. Hauptsache, die Kinder sind irgendwie hier und jeder passt darauf auf und die würden gerne zurückkommen zu dem Punkt, dass wir wieder qualitativ mit den Kindern arbeiten können. Aber wie du ja gerade genannt hast, gibt es verschiedene Gründe und Probleme, was uns gerade daran hindert. Ein Punkt war noch gebundene OGS, wo ich dich ja dann auch gefragt habe, naja, Was ist denn gebundene OGS? Möchtest du das auch noch kurz erklären?
Ja, es ist ja auch leider nicht so bekannt bei uns, obwohl das eigentlich schon ein richtig cooles Modell ist. Rhythmisierter Ganztag kann man dazu auch sagen. Und das ist einfach, dass sich das so ein bisschen quasi mit dem Schulalltag verschmilzt. Also dann sind auch die Lehrer eben bis nachmittags vor Ort. Und dann findet auch eben nachmittags noch Unterricht statt. Und dann ist das einfach alles miteinander verbunden. Und dann würde es wahrscheinlich natürlich einerseits auch dazu führen, dass es weniger Personal gebraucht wird, weil sich dann das ja eben in ein ganzes System zusammenfügt. Und man könnte das ja ganz anders ausgestalten. Das ist ja, das ist einfach eine ganz andere Möglichkeit. Also wir sind da sehr von angetan. Ich meine, wir Grüne allgemein, auch auf anderen Ebenen. Aber wir als Kommune können da jetzt nicht so viel voranschreiten. Wir können das zwar den Schulleitern vorschlagen und dass sie das doch mal bedenken könnten, ob sie das freiwillig machen möchten. Wir können ihnen aber nichts vorgeben. Das müsste vom Land kommen, dann unserer Schulministerin von der CDU.
Wir hatten bei uns in der Fraktion auch letztens eine Diskussion, wo es darum ging, okay, wir haben aktuell über 100 Kinder, die quasi auf einen Platz in der OGS warten. Ob wir sagen, wir sind bereit, die Gruppen nochmal zu vergrößern, auf das Risiko hin, dass die Betreuung nochmal qualitativ abnimmt. Und da war so ein bisschen die Abwägung, entweder weniger Kinder betreuen zu besserer Qualität oder mehr Kinder betreuen zu schlechterer Qualität. Und dann haben wir gesagt, langfristig muss natürlich für alle eine qualitativ hochwertige Betreuung da sein. Aber kurzfristig haben wir gesagt, ist uns auch generell eine quantitative Betreuung wichtig. Ein Punkt ist ja natürlich auch Gleichstellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt. Weil es ist immer noch so, in der Regel in Deutschland, wenn eine Person zu Hause bleiben muss oder kürzer treten muss zur Kinderbetreuung, dann ist es in der Regel immer noch die Frau. Ja. Und daher ist es natürlich extrem wichtig, dass die Elternteile die Möglichkeit haben, ihre Kinder betreuen zu lassen, dass beide vernünftig arbeiten gehen können. Und natürlich auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist es wichtig, dass viele Leute die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen.
Ja. Wobei ich da auch echt, als wir dann in dem Gespräch mit den Trägern waren, den Aspekt wichtig fand, den Eindruck von denen, dass ja jetzt es schon schwierig ist, Personal zu bekommen. Und wenn man natürlich die Gruppengröße erhöht, dann wird das noch unattraktiver, weil das natürlich noch anstrengender wird, desto mehr Kinder du betreuen musst. Und dann andere Städte oder so, die vielleicht kleinere Gruppen anbieten, aus welchen Gründen auch immer, da würde man sich dann als Erzieherin vielleicht eher entscheiden, für so eine Stadt zu arbeiten, beziehungsweise dann für so einen Träger. Ja, da muss man viele eben mitdenken und dann so einen Mittelweg irgendwo finden.
Ein Thema, was auch in die ähnliche Spur geht, ist das Thema Kita. Bei uns in Recklinghausen ein ganz spezielles Thema. Ich sage jetzt mal eine Schlagzeile, die Zeitung genommen hat, wo wir kurz über den Namen dann auch noch sprechen können, der euch zu Hause vielleicht im Begriff ist, XXL-Kita. Ganz schrecklicher Begriff, total unpassend. Es geht da um eine Kita Hibernia, aber auch da bist du noch besser im Bilde als ich, würde ich mal sagen. Willst du da kurz was nochmal zu sagen zu dieser Kita?
Nächsten Tag.
Tada!
Jetzt ist es passiert, wie es allen berühmten Personen schon mal passiert wird. Ein weiterer Meilenstein auf Weg Richtung Profi. Ja, der Ton ist bei der letzten Aufnahme abgerissen. War ja, nicht mehr genau. Da. Kurz nach dem Thema der OGS war der Ton weg und wir haben jetzt einen Tag später und wollen den Rest nochmal neu besprechen.
Das erklärt deswegen, die neuen Klamotten.
Neue Klamotte, wahrscheinlich andere Beleuchtung. Ja. Vielleicht klingen wir auch ein bisschen anders, weil das Mikro woanders hängt. Aber dann wisst ihr jetzt, was passiert ist. Wir haben nicht gezaubert, sondern wir haben einfach einen Tag später.
Genau, passiert.
Ich sage immer, das macht authentisch. Oh. Ja. Okay, wir hatten noch den Punkt Kita. Eine Kita insbesondere, ein neues Projekt in Recklinghausen Ost, wurde von der Zeitung als XXL-Kita betitelt. Der Name ist aber eigentlich gar nicht so richtig und wird dem auch absolut nicht gerecht, wo es da eigentlich drum geht. Willst du nochmal erläutern, wo es bei dieser Kita überhaupt drum geht und wie sie eigentlich heißt? Oder wo sie eigentlich entstehen soll.
Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall sehr unglücklich gewählt, der Begriff. Es ist halt, es handelt sich schon um eine große Kita, das kann man sagen, aber die hat auch ganz viele andere tolle Vorzüge, die man eher in den Vordergrund stellen sollte. Und um da nochmal ein bisschen vorne anzufangen, hier im Stadtgebiet Ost fehlen einfach Kita-Plätze und da sind auch noch Neugebiete ausgewiesen oder werden auch ziemlich sicher schon kommen. Und uns liegen ja auch demografische Planungen vor. Die zeigen alle, wir brauchen dort dringend Kita-Plätze und wir haben zu wenige. Und die Kitas auszubauen, das reicht nicht mehr aus und ist auch nicht mehr im Möglichen. Und nun wollen wir eben bauen, etwas Neues, etwas Tolles, etwas Inklusives. Es wird nämlich eine heilpädagogische Kita werden, die ist achtgruppig. Die wird dann ebenerdig gebaut sein, mit auch Räumen zum Beispiel für extra Logopädie und. Die Gruppen werden aber dennoch jetzt nicht riesig sein, sondern das ist natürlich, weil es auch eine inklusive Kita ist, sind es eher weniger Kinder in den Gruppen. Und das ist eben so eine Besonderheit, die uns auf jeden Fall auch noch fehlt in der Stadt.
Genau. Und es sind zwar schon gesetzliche Vorgaben irgendwie geplant in Zukunft, aber aktuell gibt es sowas noch nicht, dass es vorgeschrieben ist. Und wir sind da auf jeden Fall jetzt Vorreiter. Und diese Kita ist dann auch einzigartig bei uns und ist auf jeden Fall ein Vorzeigemodell. Gerade das Inklusive, es ist extrem wichtig, dass wir schon in diesem jungen Alter damit anfangen, diese Begegnungen, dass die Kinder sich kennenlernen und merken, okay, anders, man kann anders sein, vielleicht vom Körper her oder wie auch immer, aber es sind alles Kinder, die werden gemeinsam groß und am Ende sind es alle nur Menschen. Und das hat schon in diesen jungen Jahren diese Toleranz und das Kennenlernen einfach damit erzogen wird und groß wird.
Genau, das ist einfach Normales dann, ja.
Genau, und du hast gerade gesagt, acht Gruppen klingt natürlich extrem viel. Die Kita meiner Tochter hat nur 3. Aber wie du natürlich gesagt hast, die Gruppen sind deutlich kleiner. Es gibt auch spezielle sozialpädagogische Räume, wo dann auch nochmal individuell auf die Kinder drauf eingegangen werden kann. Und da wird echt was Gutes entstehen.
Genau, und das Gebiet, das ist einfach ein verlassener Sportplatz, der ist so verwildert mittlerweile, wird also nicht mehr genutzt. Und ein bisschen Wald ist auch da, dieser Wald wird auf jeden Fall auch erhalten bleiben. Und genau, ansonsten wird das eben auf diesem Sportplatz gebaut, wo es eigentlich auch ziemlich gut geeignet für ist.
Genau, du sagst gerade, Wald wird bleiben. Ja, also es gibt im äußeren Bereich einen Wald, der wird auf jeden Fall bleiben. Aber einen Diskussionspunkt gibt es noch, der ist noch nicht so ganz abschließend geklärt. Und zwar die Fläche, die bebaut werden kann, ist größer als die Fläche, die die Kita einnehmen würde. Und jetzt gibt es eine Diskussion darüber, was mit der übrigen Fläche gemacht wird. Wir oder auch unsere Fraktion, wir sind dafür, dass die Bäume dort stehen bleiben, dass es auch schön für die Kinder ist, in Natur aufzuwachsen. Man geht raus und ist direkt eins mit der Natur, ist nochmal ein ganz anderes Aufwachsen. Und natürlich klimaschutzmäßig sowieso das Beste, was man machen kann, einfach Natur und Bäume stehen lassen. Es gibt aber auch Parteien, die würden den Platz gerne freimachen und dort Wohnungen bauen, Häuser bauen, das wären dann 2, 3, 4 Häuser vielleicht, wenn überhaupt. Es wurden aber schon einige Zweifel angemeldet, ob das überhaupt sinnvoll ist und da wird wahrscheinlich noch ein bisschen diskutiert werden.
Ja, also es ist eigentlich eben wichtig, dass diese Fläche als Ausgleich erhalten bleibt, weil wir versiegeln ja schon doch einen enormen Platz für diese Kita und ob man dann zusätzlich nochmal für die Häuser versiegeln muss, ist so eine Abwägungssache. Vielleicht sollten wir das lieber offen lassen, auch damit das Wasser besser versickern kann und, was das alles nach sich zieht.
Genau, das war der letzte Punkt, den wir inhaltlich hatten, den wir mit euch besprechen wollten. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so gespannt, weil ich die Antwort schon kenne. Aber Maya, was war dein Highlight?
Ja, tatsächlich, gestern hatte ich es noch quasi nicht auf dem Schirm, wusste nicht mehr, was ich mir rausgesucht hatte. Aber das hätte ich jetzt auch verschweigen können. Und mein Highlight war der Kommunalkongress oder Konvent der Grünen NRW jetzt am Wochenende. Da haben wir uns im Sauerland getroffen, ganz viele grüne Kommunalpolitikerinnen. Und war schön, so in der grünen Familie zu sein, so ein bisschen Herausforderungen zu besprechen, die jeder Kommune begegnen und eben auch auf den Kommunalwahlkampf schon mal zu blicken. Im nächsten Jahr 2025 wird ja die Kommunalwahl gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattfinden und da haben wir uns einfach schon mal ein bisschen darauf vorbereitet.
Wie viele waren die da?
Oh, das weiß ich gar nicht so offiziell. Also es war auch so über verschiedene Ebenen aufgeteilt und so, da habe ich gar keine Zahlen. Ich würde jetzt mal schätzen 300.
Also ich,
Also es war jetzt nicht so die Riesenmenge, weil ich bin ja auch oft auf Parteitagen und da sind wir ja Tausende. Ja, ja. Deswegen war das schon ein bisschen so familiärer quasi. Aber ja, doch, war eine gute Größe irgendwo. Da konnte man dann auch mit vielen Leuten quatschen.
Okay.
Ja, und du hast auch ein Highlight?
Ja, ich habe auch ein Highlight.
Oh, Überraschung.
Überraschung. Wobei, heute Morgen, ich habe irgendwas gelesen, wo ich dachte, boah, eigentlich kann ich das auch nennen.
Ach, nochmal
aber,
switchen.
Ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich gestern gesagt hatte. Und zwar einen Tag nach unserer letzten Videoaufnahme hatten wir Sonderratssitzung und hatten Wahlen für die beiden neuen Dezernate, die wir hier in Recklinghausen jetzt gegründet haben. Unter anderem das Dezernat Umwelt und Verkehr. Und deswegen, das war mein Highlight, dass wir endlich dieses Dezernat offiziell ins Leben gerufen haben, dass diese Themen nun den nötigen Schwerpunkt haben in der Politik und die Sichtbarkeit. Und auch die Person, die wir gewählt haben, der Axel Fritz, ist es ja geworden. Und wir beide sind in regelmäßigen, fast täglichen Austausch mit ihm. Und wir werden mit Sicherheit nicht immer einer Meinung mit ihm sein. Aber man kann auf jeden Fall extrem gut mit ihm sprechen und diskutieren. Er hat unglaublich viel Ahnung und Expertise. Und ansonsten habe ich schon das Gefühl, oder du ja auch, hattest du ja gestern auch mal bestätigt, dass er schon sehr auf der grünen Welle schwebt, in dem Sinne, dass er viele unserer Ziele ebenfalls verfolgt und für richtig hält.
Ja, genau, er hat auf jeden Fall so grüne Werte. Und das Wichtigste ist auch, dass er Recklinghausen im Herzen hat. Also ihm ist das auch wichtig, was hier passiert. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.
Genau, und der wurde jetzt für 8 Jahre gewählt. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall mal einen Flock gesetzt, einen Meilenstein. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Dezernat und vor allem unter Führung von Axel Fritz doch einige Akzente in dieser Stadt setzen kann und ein gutes Fundament legen kann.
Ja, ist auf jeden Fall Highlight. Ich würde schon sagen, Highlight vielleicht der ganzen Ratsperiode jetzt in dieser Zeit.
Genau, und dann kommen wir jetzt auch schon zur Ankündigung der nächsten Folge. Maya hatte ihr Solo-Auftritt.
Ah ja.
Ja, Maya ist, du bist das jüngste Ratsmitglied. Und ich hatte dich gestern gefragt, wie bewusst war dir das, dass du das jüngste Ratsmitglied bist? Vor allem, wie bewusst ist dir das vielleicht, welche Auswirkungen das hat, welche Ausstrahlung das auch hat, was das alles so mit sich bringt? Oder wie weit kam diese Reflexion erst nochmal durch die Folge, die du jetzt aufgenommen hast?
Ja, eigentlich habe ich da vorher gar nicht so groß drüber nachgedacht. Also es gibt vielleicht mal so einzelne Situationen, wo es einem persönlich auch auffällt. Och, juhu, ich bin hier die Jüngste im Raum. Aber ja, so wirklich, dass ich da mich damit jetzt beschäftigt habe, mich auseinandergesetzt habe oder dass mir auch irgendwelche konkreten Herausforderungen deswegen begegnet sind, das war eigentlich nicht der Fall. Ganz am Anfang, da wurde ich auch von der Zeitung einmal interviewt, weil ich eben das jüngste Ratsmitglied bin und wurde dort eingeladen und konnte da kurz erzählen, aber eher so, was ich eben vorhabe, weil das war halt wirklich, weiß ich nicht, 1-2 Wochen nach der Wahl. Und jetzt war das ja schon eben eher eine Reflexion, wie das sich jetzt so entwickelt hat. Deswegen war das auch sehr spannend für mich, also persönliche Entwicklung.
Ja, vielleicht lass mir auch noch mal sowas für mich einfallen.
Ja, genau.
Ja, dass ich auch nochmal reflektiere. Ja, ich habe die Folge auch gehört und bin auf jeden Fall der Meinung, ist auf jeden Fall eine Motivationsrede, auch für viele junge Menschen in die Politik zu gehen und aktiv zu werden, sich Gehör zu verschaffen. Und auch wenn die Folge natürlich viele junge Leute ansprechen soll, gar keine Frage, ist ja trotzdem für alle Altersgruppen was, weil ich denke, jeden interessiert es mal, wie es so für dich ist oder wie es so ist als jüngstes Ratsmitglied. Genau, deswegen auf jeden Fall reinhören.
Ja, hört gerne zu.
Genau, und jetzt sagen wir noch einmal auf Wiedersehen, in der Hoffnung, dass der Ton jetzt noch da ist. Ich bedanke mich schon mal bei Selim, dass er den Übergang so gut geschnitten bekommen hat, von gestern und heute. Okay, dann genau, viel Spaß bei der Audiofolge in 2 Wochen und dann sehen wir uns in 4 Wochen wieder. Tschüss.
Ja, macht's gut, habt schöne Ferien.
Bündnis 90 Die Grünen Recklinghausen, der Podcast.